Ich lese jetzt den Predigttext, der steht bei Matthäus im 11. Kapitel. Ich lese nach Luther. Die Frage des Täufers. Nachdem Jesus seinen 12 Jüngern Anweisungen gegeben hatte, ging er von dort weiter zu lehren und zu predigen in den Städten des ganzen Landes. Da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert.
Ich möchte einsteigen in meine heutige Predigt mit einem Witz. Zwei Ehepaare verbringen einen Abend zusammen. Während die Frauen in der Küche das Essen zubereiten, sitzen die Männer im Wohnzimmer auf der Couch. Wir waren neulich in einem herrlichen Restaurant, erzählt der eine seinem Freund. Wirklich lecker, toller Service, fantastische Preise. Interessant, antwortet der andere. Wie heißt denn der Laden? Da führe ich meine Frau auch mal hinaus. Der erste überlegt anstrengend. Den Namen habe ich vergessen. Er denkt weiter angestrengt nach, dreht den Kopf zur Küche, hält dann aber inne und dreht sich zu seinem Freund. Sag mal, wie heißt nochmal die Blume, die die Frauen so sehr mögen, die mit dem langen Stiel und den Dorn? Rose? Richtig, Rose. Darauf dreht der Mann sich wieder zur Küche und ruft: Rose, wie hieß nochmal das Restaurant, in dem wir neulich essen waren? In meiner heutigen Predigt geht es genau um das, worum es sich in dem Witz dreht. Es geht ums Erinnern. Und das Thema, Peter Oettchen hat es schon genannt, habe ich genannt: Erinnern als Hilfe in der Krise. Man könnte es auch nennen: Was kann mir helfen, wenn es mal in meinem Leben nicht so gut läuft? Und die Motivation zu diesem Thema und zu dieser Predigt, auch zur Auswahl dieses Textes, ist die, dass wir zum einen im Bibelentdecker-Club diesen Text als Thema hatten und zum anderen ist es so, dass wir in der Bibelstunde jetzt eine neue Themenreihe gestartet haben, nämlich Wunder im Neuen Testament. Und schon bei der Vorbereitung des ersten Themas ist mir deutlich geworden, dass wir Menschen uns das so gerne wünschen, dass in unserem Leben ab und zu oder auch mal öfter ein Wunder passiert. Und wir auf der anderen Seite erleben, dass unser Leben eben gerade auch das andere zeigt. Ja, dass es eben keine Wunder gibt und dass Wunder ausbleiben und dass es Katastrophen gibt. Und zwischen diesen beiden Polen bewegen wir uns ja in unserem Leben. Und genau zwischen diesen beiden Polen bewegt sich auch Johannes der Täufer in unserem Bibeltext. Ja, und Grundlage ist eben der Text aus dem Matthäus-Evangelium, den wir schon gehört haben als Predigttext, und es geht um Johannes den Täufer und es geht eben um dieses Thema Erinnern. Erinnern ist, um das mal zu definieren, ein Bewusstwerden von Dingen, die man erlebt hat, oder die man eigentlich weiß, die man aber vergessen hat. Oder mal eine Definition aus dem Lexikon: Erinnerung ist die mentale Wiederbelebung früherer Erlebnisse und Erfahrungen und das Zurückrufen von Vergessenem ins Gedächtnis. Die Frage ist nun, an was soll sich Johannes der Täufer erinnern und was hat das zu tun mit unserem Leben, mit unserem Alltag? Und das wollen wir mal zusammen ansehen. Also es geht um Johannes der Täufer, den Täufer. Und Johannes der Täufer war ja schon von Anbeginn, als der Name das erste Mal auftaucht, ein besonderer Mann, ein besonderer Mensch. Es gibt ja diese Begebenheit, die oft zum Advent auch vorgelesen wird, manchmal Predigtext ist, wo sein Vater im Tempel dient und ihm begegnet ein Engel. Und dann sagt der Engel ihm Großes voraus und sagt, du wirst ein Kind mit deiner Frau bekommen, auch wenn ihr schon alt seid, und glaube mir, und dieses Kind wird ein besonderes Kind sein. Und der Zacharias wird dann stumm. Ihr kennt vielleicht diese Begebenheit, und schon da wird deutlich, dieser Junge, der dann später auch geboren wird, ist ein besonderer Mensch. Und als er dann nach einer Zeit in der Wüste, so heißt es in der Bibel im Neuen Testament, irgendwann in die Öffentlichkeit tritt, zieht er die Massen an, am Jordan. Er ruft sie zur Bußtaufe sozusagen. Und auch wenn das ein schwieriges Thema ist, ein ernstes Thema ist, die Menschen kommen in Massen. Und sie bewundern seinen Mut, und jeder, der an diesen Fluss gekommen ist, hat gespürt, das ist ein besonderer Mann und Gott segnet ihn. Und die Vorstellung damals war ja, wenn der Messias kommt, also der von Gott versprochene Retter, dann wird das eine besondere Zeit sein und die wird auch besonders vorbereitet sein. Und man hatte das Gefühl, dieser Johannes ist so ein Vorbote. Und er selber hat das auch gesagt. Ich bereite den Weg vor für den künftigen Messias. Er hat gesagt, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht jemand, den ihr nicht kennt. Es ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Also die Erwartung war ganz groß, und dann taucht Jesus auch irgendwann am Jordan auf, und dann sagt Johannes Folgendes: Seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Ihn meinte ich, als ich sagte, nach mir kommt einer, der weit über mir steht. Denn er war schon lange vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht. Aber gerade deshalb bin ich gekommen und taufe mit Wasser, damit Israel erkennt, wer er ist. Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabschweben und auf ihm bleiben. Ich hätte nicht gewusst, wer es war, aber der, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, hatte mir gesagt, wenn du den Geist auf jemand herabschweben und auf ihm bleiben siehst, dann ist das der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dieser Mann ist der Sohn Gottes. Ich habe schon gedacht, bei dem Lied, bei dem ersten Chorlied, wenn es das damals schon gegeben hätte, dann hätte Johannes der Täufer das mitgesungen. Ja? Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte handeln und leben alle Zeit, die recht von Herzen suchen Gott, und seine Zeugnis halten, sind stets bei ihm in Gnad. Also, er hätte da, und das hat er ja auch, er hat ein grandioses Zeugnis abgelegt für Gott und dafür, dass der Messias ist und dass Gott da ist und dass er jetzt in Jesus Christus gekommen ist, dieser Messias. Aber dann ändern sich die Zeiten. Und auf einmal sitzt Johannes im Gefängnis. Und er sitzt im Gefängnis, weil er den damaligen Herrscher kritisiert hat. Und das war Herodes. Und Herodes war mit Herodias verheiratet. Und Herodias war aber ursprünglich die Frau seines Bruders. Und den hatte sie verlassen und dann Herodes geheiratet. Und dieses Verhältnis, was nach jüdischem Gesetz ja, einfach nicht richtig war. Das hatte Johannes der Täufer kritisiert, natürlich öffentlich, wie das eben seine Art war. Und Herodes hatte ihn daraufhin ins Gefängnis geworfen. Und dort im Gefängnis kommt Johannes in eine richtige Krise. Und er stellt alles in Frage, alles. Auf einmal kann er nichts mehr von dem glauben, was er einmal geglaubt hat, wofür er gelebt hat. Und ihm fehlt die Perspektive und er landet in einem Strudel nach unten und fällt und fällt und fällt. Und Gottes Gegenwart ist für ihn weit, weit weg. Und dieses Lied wohl denen, die da wandeln, das hätte er niemals mehr gesungen, da im Gefängnis. Und dann holt er seine Freunde, die ihn immer begleitet haben, und schickt sie mit einer Frage zu Jesus. Und die Frage, die Johannes hat, offenbart, dass er nichts mehr glauben kann und am Ende ist. Er fragt Jesus, für den er gelebt hat und den er selber getauft hat. Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf jemand anderes warten? Und die Frage lautet eigentlich, bist du der Messias? Bist du der von Gott versprochene Retter? Bist du der, den die Propheten im Alten Testament angekündigt haben? Bist du das? Oder eben nicht? Und die Freunde von Johannes ziehen los, suchen Jesus, finden ihn und stellen ihm diese Frage von Johannes. Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf jemand anderes warten? Und jetzt ist es wahnsinnig interessant, wie Jesus auf diese Frage reagiert. Er geht nicht los und besucht Johannes im Gefängnis. Er sagt auch nicht, Johannes, halte durch, alles wird gut. Oder, ist doch nicht so schlimm. Wird schon wieder. Oder er sagt doch nicht, ja Johannes, ich bin der Messias. Und er sagt auch nicht, Johannes, du zweifelst, ja? Du hast die Taufe doch miterlebt, ja? Du hast die Stimme von meinem Vater gehört. Und jetzt zweifelst du? Das macht er alles nicht, sondern was macht er? Im Text steht, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer nicht an mir irre wird. Die Frage ist, was soll das? Warum sagt Jesus das? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Jesus erinnert Johannes an etwas. Er ruft ihm etwas ins Gedächtnis. Und zwar zitiert Jesus fast wortwörtlich Teile aus dem Alten Testament, Teile aus dem Propheten Jesaja. Jesus sagt, wenn der Messias kommt, der von Gott versprochene Retter, dann wird etwas passieren. Und ich zitiere diese Stelle jetzt einmal aus dem Kapitel 35 aus dem Buch Jesaja. Und in meiner Bibel ist dieser Text überschrieben mit der Überschrift Das zukünftige Heil. Da steht, die Steppe soll sich freuen, das dürre Land glücklich sein, die Wüste jubeln und blühen. Mit Blumen soll sie sich bedecken, jauchzen und vor Freude schreien. Herrlich wie der Libanon soll sie werden, prächtig wie der Berg Karmel und wie die Ebene Scharon. Dann sieht das Volk die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht und Hoheit unseres Gottes. Mach die müden Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruf den verzagten Herzen zu, seid getrost, habt keine Angst, seht, dort kommt euer Gott. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. Natürlich kannte Johannes diese Zeile. Das war ja sein Lebensthema. Das zukünftige Heil, der Messias, der von Gott versprochene Retter kommt. und ich bereite die Menschen darauf vor. Und was Jesus hier sagt ist, Johannes, erinnere dich. Erinnere dich an das, was Gott durch die Propheten versprochen hat. Wenn der Messias kommt, dann werden die Blinden sehen und die Tauben hören und Lahme werden gehen. Und das passiert genau jetzt. Du hast es erlebt, Johannes. Du hast es gesehen und gehört, Wunder passieren durch mich. Gott ist nahe. Johannes, erinnere dich doch bitte an das Versprechen von Gott. Schau dich um, es passiert wirklich. Und glaube, dass ich der Messias bin. Wie war noch die Definition von Erinnern? Erinnerung ist ein Bewusstwerden von Dingen, die man erlebt hat oder die man eigentlich weiß, die man aber vergessen hat. Erinnerung ist das Zurückrufen von Vergessenem ins Gedächtnis. Und genau das soll Johannes jetzt tun, im Gefängnis. Das ist sozusagen die Antwort von Jesus an Johannes, der da so tief in seiner Krise steckt. Das ist alles, was Jesus sagt, erinnere dich. Lasst euch mal dieses Prinzip, dieses eine Prinzip aus dieser Begebenheit hier herausziehen und auf unser Leben übertragen. Ich weiß nicht, in welcher Phase eures Lebens ihr gerade steckt. Vielleicht gerade in einer Phase, wo ihr denkt, also eigentlich läuft es richtig gut. Oder vielleicht könnt ihr sogar sagen, es könnte eigentlich nicht besser laufen. Vielleicht liegt ein genialer Urlaub im Sommer hinter euch, vielleicht auch gerade jetzt. Der Job läuft, die Stimmung zu den Kollegen stimmt, das Konto auch, das Auto macht keine Macken. Oder vielleicht sagt ihr als Großeltern den Kindern und ihren Familien geht es gut und mit der Gesundheit ist gerade auch alles im Lot. Also es läuft. Und es läuft gut. Ihr seid glücklich. Noch dazu habt ihr eine Gemeinde, die euch gut tut. Es gibt eine tolle Atmosphäre in den einzelnen Kreisen. Ihr habt gute Kontakte, Freunde, die euch unterstützen. Es läuft. Für Johannes war die Zeit am Jordan und gerade die Taufe von Jesus so eine Hochzeit in seinem Leben. Und Johannes hätte damals auch gesagt, es läuft. Ja? Glauben ganz oben, Gott ganz nah. Aber ich bin mir sicher, alle, die hier sitzen, haben schon irgendwelche Krisen erlebt. Vielleicht gerade jetzt. Vielleicht fühlt ihr euch gerade jetzt wie Johannes der Täufer im Gefängnis. Ohne Perspektive. Ohne Hoffnung, ohne Gottes Nähe, ohne Glauben. Und auch wenn keiner von uns ganz real im Gefängnis sitzt, wir kennen doch diese Situation, wo sich das so anfühlt wie in einem Gefängnis. Peter hat vorhin ja angefangen, diese Liste aufzuziehen. Eine Krankheit, ein Konflikt, eine gescheiterte Beziehung, Enttäuschung über das Leben, eine plötzliche Arbeitslosigkeit, der Tod eines Angehörigen, all sowas. Oder die eigenen Kinder gehen ihre eigenen Wege, bleiben der Gemeinde fern oder sogar dem Glauben. Oder wir beten für etwas wieder und wieder und nichts passiert. Oder wir erleben in der Gemeinde, dass Christen miteinander umgehen, wie andere Menschen auch. Und es gibt auch in der Gemeinde Streit und Konflikte. Und dann stecken wir da drin, in dieser Krise, wie Johannes im Gefängnis und kommen da nicht raus. Die Frage an dich heute Nachmittag, wo stehst du gerade? Emotional ganz oben, alles läuft. Oder ganz unten, du hältst dich gerade über Wasser. Oder dazwischen. Wenn man die Bibel ein bisschen durchblättert, dann kann man sehen, dass viele Personen genau das auch erlebt haben. Absolute Hochphasen und die tiefsten Tiefen. Paulus schreibt zum Beispiel im 2. Korintherbrief: Ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten 40 Geißelhiebe weniger ein. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Da kann man richtig dankbar sein für die kleinen Katastrophen, die man hat. Oder nehmen wir Timotheus, ein begabter und charismatischer junger Pastor. Und er scheitert an den vielen Aufgaben und Anforderungen seiner Gemeinde. Und er kommt in eine echte Krise mit Magenschmerzen und allem, was dazugehört. Oder nehmen wir die Emmaus-Jünger, eine bekannte Geschichte. Die waren richtig, richtig fertig nach der Auferstehung. Man könnte die Liste mit weiteren Personen fortführen. Die Psalmen sind voll davon mit Menschen, die die Krisen erleben. Jesus sagt zu Johannes, erinnere dich. Und dieses Erinnere dich kann uns helfen. In der Krise, im finsteren Tal. Das ist sozusagen eine Strategie Gottes. Mir sind bei der Vorbereitung zu dieser Predigt etliche Beispiele eingefallen, wo dieses Prinzip des Erinnerns Menschen geholfen hat. Da sind zum Beispiel die Emmaus-Jünger, die wieder zurückgehen nach Hause, ja, die das alles nicht einordnen konnten, dass Jesus stirbt und dann weg ist und alle Hoffnung vorbei ist und die hatten keine Perspektive mehr, keinen Glauben, nichts. Und was macht Jesus, der sie dann ein Stück ihres Weges begleitet? Er erinnert sie an die Worte aus dem Alten Testament. Und dann bricht er vor ihren Augen das Brot und erinnert sie an das Abendmahl. Und das hilft ihnen, da rauszukommen aus dieser Krise. Oder nehmen wir Timotheus, der an seinen Aufgaben und Anforderungen in der Gemeinde verzweifelt. Was macht Paulus? Er schreibt an Timotheus Folgendes. Denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss, auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst, die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Oder Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, meine Lieben, dies ist schon der zweite Brief, den ich euch schreibe. Mit beiden rufe ich euch längst Bekanntes ins Gedächtnis. Aber ich will euch dadurch wachhalten und in eurer Gesinnung stärken. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben und ebenso an die verbindliche Weisung unseres Herrn und Retters, die euch die Apostel übergeben haben. Was wir von dem heutigen Bibeltext lernen können, ist dieses Prinzip, das Johannes hier in seiner Krise von Jesus gesagt bekommt. Erinnere dich. Erinnere dich an Gottes Größe. Erinnere dich an seine Macht, die du erlebt hast, Johannes, vor der Krise, in der du dich jetzt befindest. Erinnere dich an seine Gegenwart, die du in dem Moment gespürt hast. Und das ist auch ein Wort an uns. Erinnere dich an Gottes Größe, an seine Macht, an die Gegenwart, die du in irgendeinem Zeitpunkt gespürt hast, vor der Krise, vielleicht hier im Gottesdienst, oder die du erlebt hast, als es dir eben richtig gut ging. Oder erinnere dich an das, was in der Bibel steht. Und um das mal ganz praktisch zu machen, Jesus sagt am Ende, wenige Tage bevor er am Kreuz stirbt, Folgendes zu seinen Jüngern. Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wenn wir das auf uns übertragen, dass wir uns an das erinnern sollen, was Jesus gesagt hat, dann müssen wir erstmal wissen, was hat Jesus eigentlich gesagt. Und dann müssen wir das lesen. Und dann kann es uns helfen, was man früher ganz oft gemacht hat. In den Kinderstunden, in der Jungschar, im Konfirmandenunterricht. Nämlich, dass man Bibelverse auswendig gelernt hat. Und wer Bibelverse auswendig gelernt hat, der weiß, was für ein großer Schatz das ist. Und wer das verlernt hat, und ich denke mal, in der heutigen Zeit ist das nicht mehr üblich, ja, der übt das eben wieder ein. Schreibt euch doch auf einen Notizzettel einen Bibelvers, der euch an Gottes Größe erinnert. Und dann klebt ihr den an euren Kühlschrank mit einem Magnet. Und dann guckt ihr morgens, wenn ihr da hingeht und die Milch holt und abends, wenn ihr die Sachen rausholt, dann guckt ihr auf diesen Bibelvers. Und dann kommt dieser Bibelvers in eure Gedanken. Und wenn ihr da mal in der Krise seid, dann kann euch Gott daran erinnern, der Heilige Geist, dass Gott da ist. Zum Beispiel an den Vers aus Matthäus 28, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Oder, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Oder Hebräer 13, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Oder Psalm 121, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Mein Appell für dich und für mich heute ist, erinnere dich. Erinnere dich an Gottes Größe, die du schon in deinem Leben erlebt hast. Und erinnere dich an Gottes Worte, die du vielleicht noch ganz tief oder ganz präsent in deinem Herzen hast. Ich schließe mit einem kleinen, aber wichtigen Detail, das man hier im Text auch noch entdecken kann. Wer stellt eigentlich die Frage an Jesus? Und wer überbringt dann die Nachricht von Jesus an Johannes? Die Freunde. Die Freunde von Johannes werden zu Leuten, die jemanden, der in der Krise steckt, dazu verhelfen, in dieser Krise wieder auf Jesus Christus zu schauen und zu vertrauen. Und genau diese Aufgabe haben wir, wenn wir gerade in keiner Krise stecken und jemanden erleben, der tief in einer Krise steckt und dann nicht alleine rauskommt. Dann heißt es hingehen und Mut machen, beten, zuhören, mitweinen, aber vor allem erinnern. Vielleicht bist du so jemand wie die Freunde von Johannes dem Täufer, die ganz nah bei ihrem Freund oder bei der Freundin dran sind und ihm zur Seite stehen und sich aufmachen zu Jesus und ihm die Frage stellen und Johannes damit durchtragen durch seine Krise. Wenn du so jemand bist, der für jemand anderes da sein kann, dann ist das deine Aufgabe, aktiv zu werden. Am besten heute Abend. Eine E-Mail schreiben oder ans Telefon und jemanden anrufen. Oder vielleicht steckst du gerade in einer echten Krise. Und da wäre es gut, wenn du jemanden hast, der dich an Gottes Gegenwart und seine Macht erinnert. Lass dir diese Gewissheit seiner Nähe zusprechen. Vielleicht direkt nach dem Gottesdienst. Oder wenn heute Abend das Telefon klingelt, geh ran. Sprich mit jemandem, dem du vertraust. Und vielleicht kriegt es hin, füreinander zu beten und der dich angerufen hat, sagt dir zu, erinnere dich an Gottes Größe Und vielleicht steht am Abend nach dem Gespräch dann dieser Vers aus Psalm 121 in deinem Herzen drin. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Lass uns zusammen beten. Gott, wir danken dir für diesen Bibeltext. Wir danken dir für diese Begebenheit, die so viel Schwäche zeigt von Johannes. Und es steht drin in deinem Wort und wir können es lesen und daraus lernen. Du siehst unser Herz, unsere Gedanken, auch unsere Zweifel und unsere Kraftlosigkeit, in der wir manchmal stecken, auch unser Gefängnis, in dem wir uns manchmal befinden und nicht rauskommen. Und wir danken dir, dass wir das hier lernen können, uns daran zu erinnern, was du an uns getan hast vor der Krise und was du in deinem Wort versprichst. Und wir brauchen deinen Geist, der uns daran erinnert. Und wir brauchen Menschen, die uns helfen, aus dieser Krise rauszukommen. Hilf uns, dass wir als Gemeinde füreinander da sind. Und hilf uns, dass wir es nicht verlernen, in deinem Wort zu lesen und auch Verse auswendig zu lernen, damit du uns in der Krise daran erinnern kannst, was du verheißen hast.